Jesus.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتي في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله جل في علاه، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى. يقول الله جل في علاه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى له علينا نعما كثيرة ولا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن تلكم النعم العظيمة الجليلة التي نشكر الله سبحانه وتعالى عليها نعمة العينين ورؤية الأشياء على حقيقته والاسترواح بمناظر الدنيا الخلابة وما فيها من الكائنات الحية والثابتة مما يزيد إيمان العبد قوة وصلابة. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه النعمة أعني نعمة البصر التي فقدها البعض من الناس إما منذ الولادة وإما بعد مدة لمرض ما، فأصبحوا لا يتنعمون بهذه الأشياء، برؤية هذه الأشياء كما يتنعم من له عينان يبصر بهما. إن واهب هذه النعمة هو الوهاب سبحانه وتعالى، وهو قادر على سلبها في أي لحظة، ولو فعل ذلك سبحانه وتعالى لما حق لصاحبها الشكوى، ولو سلبها الله عز وجل من الإنسان لما حق له أن يشتكي إلى ربه سبحانه وتعالى. فمن أحب أن تستمر معه هذه النعمة العظيمة فليحمد الله وليشكره، فليحمد الله وليشكره عملا بقوله: ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال الإمام القرطبي رحمه الله رحمته الواسعة: وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا تتقوى بنعمه على معاصيه، ألا تتقوى بنعمه على معاصيه. وحكي عن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال: ربي كيف أشكرك، كيف أشكرك وشكري لك نعمة مجددة منك علي، كيف أشكرك وشكري لك نعمة مجددة منك علي. فقال: يا داود الآن شكرتني. وجاء هذا الأثر قريبا من هذا اللفظ عن موسى عليه الصلاة والسلام، والعبرة بمضمونه. قال الإمام عن القرطبي رحمه الله تعالى: حقيقة الشكر على هذا الاعتراف بالنعمة للمنعم، وألا يصرفها في غير طاعته. انتهى كلامه رحمه الله برحمته الواسعة. ومن المزيد المذكور في قوله: ولئن شكرتم لأزيدنكم، من المزيد استمرار النعمة على العبد، استمرار هذه النعمة، نعمة البصر على وجه التحديد على العبد. ولذلك فإن الواجب هو شكر المتفضل علينا بهذه النعم، ويتمثل شكر المنعم بهذه النعم بأن تستخدم كل حاسة وكل جارحة فيما لأجلها خلقت ولما يعود على صاحبها في النفع والفائدة في الدنيا وفي الآخرة. قال تبارك وتعالى: خالقي وخالقكم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. في هاتين الآيتين يأمر الله عز وجل الرجال والنساء بغض البصر لكونه أصلا لحفظ الفروج. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا بعد أن ساق هاتين الآيتين: لما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة، كرؤية المخطوبة على سبيل المثال، ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة. لم يأمر سبحانه تعالى بغضه مطلقا، بل قال: يغض من أبصارهم، بل أمر بالغض منه. وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال، لا يباح إلا بحقه، فلذلك عم الأمر بحفظه. الشاهد قوله رحمه الله برحمته الواسعة: فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة كرؤية المخطوبة. فلا يأتي أحد ويقول أن الله عز وجل أباح لنا بعض النظر وإنما البعض الذي أباحه الله عز وجل المصلحة إذا كان فيه مصلحة راجحة كما ذكرنا في رؤية المخطوبة وكذلك رؤية الفجأة كما سيأتي في بعض الروايات بعد قليل بإذن الله تعالى. وذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره أن النظر هو الباب الأكبر إلى القلب، النظر هو الباب الأكبر إلى القلب، فمن وجد في قلبه زيغ فمن وجد في قلبه زيغا أو وجد في قلبه مرضا فليحفظ بصره مما ولا يطلقه. وقال رحمه الله وقال أن النظر أعمر طرق الحواس إلى القلب. وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه في هذه الآية النظر داعية إلى فساد القلب، وقال بعض السلف والنظر سهم إلى القلب، فلهذا أمر الله تعالى بحفظ الفروج كما أمر بغض الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله ذلك أزكى لهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأتقى لدينهم، كما قيل من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويرى في قلبه. وقدم سبحانه وتعالى أن غض البصر على حفظ الفرج لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، وغض البصر من أجل الأدوية لعلاج القلب، عفوا إن غض البصر من أجل الأدوية لعلاج القلب المريض، وفيه حسم لمادتها وامتثال المؤمن لغض البصر وحفظ الفرج يسلم من حبائل الشيطان الرجيم أعاذني الله وإياكم منه. إخوتي في الله، وكما جاء في كتاب الله العزيز آمرا بغض البصر، فإن السنة المطهرة المحمدية الثابتة الصحيحة الصريحة جاءت مؤكدة لهذا الأمر، فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، أخرجه الإمام داود. قال الإمام القاري رحمه الله تعالى والمراد من الحظ، كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا، المراد من الحظ مقدمات الزنا من التمني والتخطي والتكلم لأجله والنظر واللمس والتخلي. قال الإمام الطيبي رحمه الله يصدق ذلك أو يكذبه، المقصود يصدقه بالإتيان بما هو المراد منه ويكذبه بالكف عنه. ومما جاء عن المصطفى ما أخرجه الإمام أبو داود عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. والمقصود بنظر الفجأة والعلم عند الله تبارك وتعالى أن يقع بصره على امرأة أجنبية أو صادف نظره صورة خليعة معروضة على شاشات التلفاز أو الإنترنت أو ما شابه ذلك بغير قصد، فلا عقاب عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن فعله فلا إثم عليه، وأما إن لم يصرف بصره فإنه يأثم. ويقوي ما ذكرناه أيضا مما جاء في سنن الإمام أبي داود وكذلك في الجامع للإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصحا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول له يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أوجها عشرة كلها يعني تصب في تحريم إتباع النظرة الأولى النظرة الثانية، لأن البعض يستشكل فيقول والعياذ بالله، وهذا أيضا يعني من تلبيس إبليس، يقول لصاحبه انظر إليها مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى تشبع حتى لا تشتهيها بعد ذلك، فرد عليها من عشرة أوجه رحمه الله تعالى. أيها المؤمنون، وجاء في السنة المحمدية حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، يعني المعنى المروي في هذا الحديث معنى جيد، ولكنه لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث الآتي: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من اتقاها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وهذا الحديث الذي خرج إمام الطبري رحمه الله تعالى معناه صحيح، لأن العمل الصالح تقوية للإيمان، من عمل صالحا، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن العمل الصالح يزيد من إيمان العبد، وأن المعصية تنقص إيمانه. وكذلك جاء حفظ البصر أيها الإخوة من عمل السلف الصالح رحمة الله على الجميع، فهذا وكيع ابن الجراح الراوي المشهور المحدث رحمه الله يقول: خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد، فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان شاه بن شجاع الكرماني، وهو من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، من القرن الثامن، وكان ملكا من الملوك، قال عنه رحمه الله: لا تخطئ له فراسة، وكان يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وذكر خصلة خامسة وهي أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليكم بغض البصر عما حرم الله عز وجل علينا من فتن الشهوات وغير ذلك مما له أثر سيء على قلبنا، على قلوبنا الطاهرة إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سوفبت الله دمهان دبلتن الله زيجن وهايل بمهات سشكايت دنافتن بوفيت محمد ونجلتن على جزانتن صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Die beste Rechtleitung, das wahrhaftigste Buch ist das Buch Allahs, und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen, und jede Neuerung ist eine Erfindung, und jede Erfindung ist ein Irrtum und führt zur Hölle. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mit Gunsterweisungen nur so überflutet. Es gibt so viele, dass wir sie nicht zählen können. So sagte er subhanahu wa ta'ala sinngemäß im Koran: Und wenn ihr die Gunsterweisungen Allahs zählen wolltet, so könntet ihr sie nicht aufzählen. Und er sagte ebenfalls sinngemäß in Surat Luqman: Siehst du denn nicht, dass Allah für euch alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht hat? Und dass er euch mit seinen Gunsterweisungen offenkundig sichtbar und nicht sichtbar überhäuft? Zu diesen Gunsterweisungen gehören zweifellos diese beiden Augen, die wir im Kopf eingepflanzt bekommen haben. Und dass man mit diesen Augen die Dinge so sieht, wie sie wirklich sind. Und dass man sich erholen kann, indem man faszinierende Bilder aus dieser Welt betrachtet. Denn dadurch wird der Glaube des Menschen gestärkt. Denn Allah sagte sinngemäß im Koran: Wahrlich, in der Schöpfung von Himmel und Erde und im Wechsel von Nacht und Tag sind wahrlich Zeichen für Leute, die Verstand besitzen. Und so bedeutet es, über die Geschöpfe nachzudenken, denn diese Geschöpfe, über sie nachzudenken, weisen auf den Schöpfer hin, und dadurch wird der Glaube im Herzen gestärkt. Liebe Geschwister, diese Gunsterweisung, und damit meine ich ganz speziell die Gunst des Sehens ist eine Gunsterweisung, eine Ni'ma von Allah, die einige der Menschen von Geburt an nicht bekommen haben. Und es gibt andere Menschen, die diese Gunsterweisung eine bestimmte Zeit ihres Lebens genießen durften und sie dann verloren haben, aufgrund irgendeiner Krankheit oder etwas anderem. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist Al-Wahhab, der Vielschenkende. Er ist derjenige, der uns diese Gunsterweisung gegeben hat. Und er ist auch dazu imstande, diese Gunsterweisung jederzeit wieder zu sich zu nehmen. Und sobald Allah etwas zu sich nimmt, was ihm zusteht, so hat derjenige, von dem sie genommen worden ist, nicht das Recht, sich bei seinem Herrn zu beschweren, denn sein Herr hat nur das genommen, was ihm gehört. Wer diese Gunsterweisung genießt, soll Allah dafür dankbar sein und ihn dafür loben, denn Allah sagt sinngemäß, wenn ihr dankbar seid, dann werde ich euch noch mehr geben. Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sagte, ein rechtschaffener Mann wurde einst gefragt, was bedeutet es, Allah gegenüber dankbar zu sein? Er sagte, es bedeutet, dass man diese Gunsterweisung nicht verwendet, um damit Sünden zu begehen. Und über den Propheten Dawud und auch über den Propheten, also David und auch über den Propheten Moses, Friede und Segen auf ihnen beiden, wird überliefert, und uns geht es um den Inhalt, es wird über sie überliefert, dass sie gesagt haben, O Herr, wie soll ich dir dankbar sein, wo doch meine Dankbarkeit selbst schon wieder eine Gunst deinerseits ist. Da sagte er, O David, jetzt hast du mir wirklich gedankt. Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala entnimmt aus diesen Erzählungen und sagt, richtige Dankbarkeit bedeutet, dass man die Gunsterweisungen demjenigen zuschreibt, von dem sie wirklich kommen, und dass man sie nicht verwendet, um Allah gegenüber ungehorsam zu sein. In der Ayah hieß es, wenn ihr mir dankbar seid, dann werde ich euch noch mehr geben. Noch mehr geben bedeutet nicht nur, dass man tatsächlich mehr bekommt, als man vorher gehabt hat. Denn keiner von uns glaubt doch, dass er, wenn er Allah dankbar ist, den Augen gegenüber, dass er deswegen ein drittes oder viertes Auge bekommt. Sondern Dankbarkeit in diesem Zusammenhang bedeutet auch, Entschuldigung, dass Allah uns mehr gibt, bedeutet auch, dass er uns das weiterhin gibt, jeden Tag wieder eine Portion Gunsterweisung gibt, wie auch er uns zuvor gegeben hat. Liebe Geschwister, Allah sagt sinngemäß im Koran Karim, spricht zu den gläubigen Männern, dass sie einen Teil ihrer Blicke senken sollen und dass sie ihre Schamteile hüten sollen. Das ist reiner für sie. Wahrlich, Allah weiß Bescheid über das, was sie tun. Und spricht zu den gläubigen Frauen, dass sie einen Teil ihrer Blicke senken und dass sie ihre Schamteile hüten. In diesen beiden Versen hat Allah, der Erhabene und Hohe, die Männer und die Frauen, sie beide ihnen beiden angeordnet, ihre Blicke zu senken. Denn dies ist der Grundbaustein und Grundvoraussetzung dafür, dass man seine Schamteile behütet. Deswegen hat er auch zuerst einmal angefangen mit, erst hat er uns angefangen, der Eier uns zu verbieten, Dinge anzuschauen, die wir nicht anschauen dürfen. Und danach hat er, subhanahu wa ta'ala, erst darüber gesprochen, dass man seine Schamteile hütet, denn das eine führt letztendlich zum anderen. Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sagt in seinem Tafsir, der Blick ist der größte Zugang, der größte und gefährlichste Zugang zum Herzen. Deswegen, wenn jemand in seinem Herzen Krankheit empfindet, oder wenn jemand in seinem Herzen Abschweifung sieht, vorfindet, dann soll er darauf achten, auf was er seine Augen schauen lässt. Liebe Geschwister, Allah sagte, dass das Senken der Blicke reiner ist für uns. Was bedeutet reiner für uns? Ibn Kathir sagte, rahimahullah, es bedeutet, es ist reiner für unsere Herzen und es ist der Gottesfurcht näher. Und derjenige, der nämlich seinen Blick nicht auf verbotene Dinge lenkt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala Licht in seinem Herzen setzen, sodass sein Scharfsinn gestärkt wird. Liebe Geschwister, auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt diese Tatsache aus dem edlen Koran al-Karim. Und so ist überliefert in Sahih al-Bukhari über Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Wahrlich, Allah hat dem Sohn Adams, Allah hat den Nachkommen Adams ihren Anteil am Zina festgeschrieben. Das heißt, Zina ist der außereheliche Geschlechtsverkehr. Gemeint ist aber hier nicht er an sich, sondern das, was dazu führt. Wahrlich, Allah hat dem Sohn Adams seinen Anteil am Zina festgeschrieben. Der Anteil wird ihn erreichen, egal was er macht. Wenn er auf etwas schaut, was er nicht sehen darf, oder das heißt wortwörtlich, Zina in Bezug auf die Augen bedeutet etwas anzuschauen, was man nicht sehen darf. Und Zina in Bezug auf die Zunge bedeutet etwas zu sagen, was man diesbezüglich nicht sagen darf. Und die eigene Seele, das heißt das eigene Gemüt oder die eigene Neigung, sie wünscht und sie begehrt, das Verbotene zu tun, das damit gemeint. Und letztendlich die Geschlechtsteile, sie bestätigen das oder sie leugnen das. Sie bestätigen das oder sie leugnen das, das heißt entweder er begeht dann tatsächlich die Sünde oder er leugnet sie oder er begeht sie eben nicht. Und zu den Vorboten von Az-Zina gehören, wie Imam al-Qari rahimahullah ta'ala sagte, dazu gehört es, dass man es sich wünscht, diese Sünde zu begehen. Dass man Schritte dorthin macht, dass man etwas sagt, was dazu führt, dass man etwas anschaut, was man nicht sehen darf, dass man etwas anfasst, was man nicht anfassen darf und dass man sich etwas vorstellt, das man sich nicht vorstellen darf. Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala berichtet über Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Er sagte, ich fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam über den ersten Blick. Das heißt, wenn man etwas aus Versehen gesehen hat, was man nicht sehen darf, er sagte, wende deinen Blick ab. Und mit dem ersten Blick ist gemeint, dass man zum Beispiel eine Frau sieht, die man nicht sehen darf. Oder dass man ein Bild sieht, auf dem etwas abgebildet ist, das man nicht sehen darf. Egal, ob das im Fernsehen ist oder am Internet ist oder ob das draußen bei der Werbung ist. Wie auch immer, für den ersten Blick wird man nicht zur Verantwortung gezogen, aber sollte man weiterschauen, einen zweiten Blick riskieren oder dann wird man natürlich dafür zur Verantwortung gezogen und sündigt dafür. Ebenso wird dies bestätigt durch eine Überlieferung bei Abu Dawud und auch bei Imam al-Tirmidhi über Buraida, über den Vater von Buraida radiallahu anhuma. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, O Ali, lass dem ersten Blick keinen zweiten Blick folgen, denn dir steht der erste zu, aber dir steht der zweite nicht zu. Und manch einer mag sagen, wenn ich etwas gesehen habe, was ich nicht hätte sehen dürfen, ist es nicht so, dass es sinnvoll wäre, diese Sache mehrmals anzuschauen, damit ich irgendwann einmal die Lust daran verliere. Und Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala erklärt in zehnfacher Hinsicht, dass diese Sache falsch ist und dass es verboten ist. Und es bleibt dabei, dass der Prophet a.s. verboten hat, dem ersten Blick einen zweiten folgen zu lassen. Liebe Geschwister, wer seinen Blick senkt vor Verbotenem, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala zweifellos in seinem Herzen Iman setzen. Denn die gute Tat stärkt den Iman und die schlechte Tat schwächt den Iman ab. Und das ist auch über verschiedene, dass die Umsetzung dieser Anordnungen, die ich euch erzählt habe, ist überliefert worden über verschiedene uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen. Zum Beispiel sagte Waqi' ibn al-Jarrah, rahimahullah ta'ala, er sagte, das ist einer der berühmten Hadith-Überlieferer, er sagte, wir sind eines Tages mit Sufyan al-Thawri am Eid-Tag zur Moschee gegangen. Sufyan al-Thawri ist einer der berühmten Fiqh-Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Er sagte, wir sind einmal mit Sufyan al-Thawri zum Eid-Gebet hinausgegangen. Da sagte er, das Erste, womit wir den unseren heutigen Tag beginnen, ist es, unsere Blicke zu senken. Denn auch damals, beim Eid-Tag, die Leute kleiden sich besonders und Frauen kommen ebenfalls zum Gebet, was an normalen Tagen nicht der Fall ist. Deswegen passiert es, dass man an diesen Tagen Dinge sieht, eher sieht als an anderen Tagen. Und ebenso, liebe Geschwister, ist das ähnlich überliefert über Hassan ibn Sinan. Er sagte, Hassan ibn Sinan ist einmal am Eidtag hinausgezogen. Als er zurückgekehrt ist zu seiner Ehefrau nach Hause, fragte ihn seine Frau, wie viele schöne Frauen hast du am heutigen Tag gesehen? Da sagte er erstmal gar nichts. Dann fragte sie ein zweites Mal, ein drittes Mal, als ihm dann zu viel wurde, gab er dann ihr die Antwort, weil er wollte nicht über seine guten Taten sprechen. Es war ihm nicht peinlich und er wollte nicht über seine guten Taten sprechen. Er sagte zu ihr, wehe dir, nachdem ich das Haus verlassen habe, habe ich, bis ich zurückgekehrt bin, auf nichts anderes als auf meinen eigenen Daumen geschaut. Das überliefert in Hillat al-Awliya. Und ebenso berichtet uns Sufyan über Rabi' ibn Khuthaym. Rabi' ibn Khuthaym ist ein Mann der Tabi'in, der zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Islam angenommen hat, aber ihn niemals gesehen hat, deswegen ist er kein Sahabi. Er sagt, über ihn wird überliefert, dass er seinen Blick so weit senkte, dass er einmal an einer Gruppe von Frauen vorbeigelaufen ist. Und als er dort vorbeigelaufen ist und seinen Blick senkte, dachten die Frauen, dass er blind sei, und dann haben sie bei Allah subhanahu wa ta'ala um Zuflucht gesucht vor der Erblindung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala meinen und euren Iman stärken und unsere Herzen reinhalten und uns davor und uns dazu bringen, unsere Blicke vor allen verbotenen Dingen zu senken, denn Allah azza wa jalla ist derjenige, der den Erfolg dazu verleiht und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول